Vorspiel. Vielen Dank, liebe Betty. Ganz, ganz toll. Das war so eine schöne Einstimmung, die mich in die Gegenwart Gottes geführt hat. Danke. Dieser Predigttext aus Apostelgeschichte 8, wo... Ja, Apostelgeschichte ab 14, ab Vers 8. Danke. War auch beim so und so vielten Hören eben für mich irgendwo noch befremdlich, fremd geblieben. Es ist selten, dass ein Text mich auf der einen Seite berührt und auf der anderen Seite ich... Ja, es sind Fragen bei diesem Text. Was für ein Geschehen? Da ist eine Heilung, okay. Aber schon das ist ganz, ganz erstaunlich, wie der allmächtige Gott mitten in das Leben eines Menschen, der noch nie gehen konnte in seinem Leben steht, hier eingreift. Aber dann die Reaktion dieser Menschen, dass sie anfangen, dem Barnabas und dem Paulus Opfer bringen zu wollen. Ich nehme an, das hat noch keiner von uns erlebt. Was für eine Situation, wo Menschen denken, das, was wir jetzt vor uns haben, sind keine Menschen, sondern die Götter sind herabgekommen. Was? Wie kommt man dazu? Und dann auch, wie schnell die Stimmung umschlägt. Eben noch sollten die Götter verehrt werden und jetzt will man die Götter in Anführungszeichen umbringen. Und dann wird dieser Paulus gesteinigt und steht auf und geht wieder in die Stadt. Also ein Text. Ich habe viele Fragen zu diesem Text und in diese Fragen möchte ich euch gerne heute Morgen hineinnehmen. Und wenn bei euch dann noch Fragen geblieben sind, sollten wir danach weiter über diesen Text reden. Fragen über Fragen. Ich lese uns mal den Vers 8. Nein, jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. In Lystra war ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Er saß ohne Kraft in den Füßen da und hatte nie gehen können. Das ist so ein typischer Vers, den überlese ich leicht. Den überlese ich leicht. Aber da ist ein Mensch, er ist wohl erwachsen, ist er 20, 30, 40 Jahre alt oder ist noch älter. Der hatte noch nie gehen können. Was heißt das, wenn man sein Leben lang gelähmt ist, wenn man sein Leben lang blind ist, wenn man sein Leben lang krank ist, behindert oder was immer auch? Was für ein Schicksal. Ich war vor kurzem Jahr in Rumänien, wie ihr wisst, und dort haben wir unter anderem an der Uni das Thema Gottes Ebenbildlichkeit berührt. Und da hat eine Frau, die unter behinderten Menschen, körperlich behinderten Menschen arbeitet, gefragt, wie verträgt sich das denn mit Gottes Ebenbildlichkeit, wenn Gott Menschen so etwas auflegt? Wie kann Gott, der uns zu seinem Bilde geschaffen hat, gleichzeitig so schwere Schicksale geben? Ein Mann, der sein Leben lang gelähmt war. Gestern hat einer der Studenten hier in Bonn gemeint, eigentlich haben wir kaum Grund zum Jammern. Das ist jemand, ein ganz junger Mann, der vor 1-2 Jahren einen ganz schweren Unfall gehabt hat und den man der dadurch wirklich rausgenommen ist aus dem Leben. Er ist erwerbsunfähig und er darf laut Arbeitsamt noch nicht mal arbeiten. Er will arbeiten, er darf nicht durch diesen Unfall. Rausgenommen aus dem Leben. Und dieser junge Mann sagt, eigentlich gibt es nicht viel, worüber wir jammern können. Also ihm kann ich das abnehmen. Ihm kann ich das abnehmen. Ich habe mich gefragt, was ich mache mit dem, was Gott mir auferlegt. Und bin dann zu Hiob gekommen bei dieser Frage. Ihr kennt den Hiob, wie Gott ihn überreich gesegnet hatte. Mit Familie, mit Freunden, mit Reichtum, mit Erfolg. Da hat alles so schön ausgesehen. Und dann darf ihm der Satan fast alles nehmen. Nur sein Leben darf er nicht antasten, heißt es in Hiob 1. Und als der Hiob ganz unten ist, da sagt er, Hiob 1, Vers 21 und 22, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und dann geht es hier noch weiter. Bei alledem sündigte Hiob nicht und äußerte nichts Ungehöriges gegen Gott. Ein Mann, der seit seiner Geburt nicht gehen konnte. Da heißt es hier in Vers 8, er war von Geburt an gelähmt, er saß ohne Kraft da. Das ist erstmal verständlich, wenn du so körperlich getroffen bist, dass du dann keine Kraft hast. Ja, völlig klar. Ich möchte es mal aber etwas auf mich heute übertragen. Fühlt ihr euch auch manches Mal so richtig ohne Kraft? Vielleicht hat es körperliche Ursachen. Ja, vielleicht körperliche Ursachen. Vielleicht tatsächlich gelähmt, depressiv, krank oder was immer auch. Und dir fehlt jegliche Kraft zum Leben, weil Gott einem das auferlegt hat. Ja. Und der Blick kommt gar nicht weg von meinem Elend und ich habe keine Kraft mehr zum Leben. Vielleicht ist es das. Vielleicht liegt es aber auch ein Stück weit daran, wie ich mit Krankheit umgehe. Das kenne ich aus meinem Leben. Da bleibt mein Blick auf meinem Elend und auf meinem Leid. Und manchmal bleibt mein Blick auch bei dem Warum, statt dass er dahin geht, was wir gesungen haben. Sind euch die Lieder aufgefallen? Also ich habe die nicht ausgesucht. Das muss der Hermann prophetisch gemacht haben. In diesen Liedern ist für genau so eine Situation, wenn ich nur die Überschriften nehme, lauter geistliche Geheimnisse. Lauter geistliche Geheimnisse. Wir haben zuerst gesungen, du bist mein Ziel, mein Gott. Was für ein Unterschied, wenn Gott mein Ziel, meine Blickrichtung und meine Ausrichtung ist, statt dass ich in meiner Schwachheit, woher immer sie stammt, gefangen bleibe. Zweites Lied, überschrieben, dankt dem Herrn. Was für ein geistliches Geheimnis. Dank an Gott. Und gerade auch, wenn ich in der Tiefe bin. Wie will ich denn rauskommen, wenn ich bei mir selber bleibe? Drittes Lied, Gott, mein Herr, es ist mir ernst. Das ist so wunderbar, wenn ein Mensch wirklich auch dann, wenn es ihm nicht gut geht, ernst macht mit Gott und sich wirklich auf ihn ausrichtet und dann erlebt, wie Gott einem wieder aus der Tiefe holt. Viertes Geheimnis, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Ja, Glaube an Gott Da werden wir gleich dazu kommen bei diesem Mann. Und ein fünftes Geheimnis kommt gleich nach der Predigt. Das kündige ich schon mal an. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir singen heute, passend offenbar zur Predigt, lauter geistliche Geheimnisse für jemand, der ohne Kraft und ganz verzagt und hoffnungslos dasitzt. Dieser Mann, der da so ohne Kraft, der Gelähmte, dasitzt, hörte der Predigt des Paulus zu, dieser blickte ihm fest ins Auge, und da er sah, dass der Mann darauf vertraute, gerettet zu werden, rief er laut: Steh auf, stell dich aufrecht auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und ging umher. Wie kommt es, dass dieser Mann vertraut? Da war noch kein Missionar gewesen. Wir wüssten jedenfalls nicht. Aber offenbar ist dem Paulus und dem Barnabas anzumerken, da kommt ein Stückchen Göttliches, ein Stückchen Himmel auf Erden hier zu uns in unser Elend. Da gibt es einen Gott und dieser Gott hat uns nicht verlassen und bei diesem Gott, da kann ich Hilfe finden. Ist doch eigentlich ein Stück weit verrückt, oder? Wenn man so da liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann trotzdem zu vertrauen, der Gott, den ich noch gar nicht näher kenne, der kann mich retten, der kann mir helfen, der kann mich aus diesem Elend herausholen. Was für ein Vertrauen bei jemand, der vielleicht Gott noch gar nicht groß erlebt hat. Da habe ich mich selber gefragt, ich habe Gott so oft schon erlebt. Die Güte Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Hilfe Gottes. Was für ein Vertrauen kann ich zu diesem Gott haben, der sich immer wieder mächtig erweist, auf die verschiedenste Art und Weise. Und wie viel kann ich aber auch nach vielen Jahren Christsein noch lernen von diesem Mann, der wohl noch gar nicht Christ ist und der schon Vertrauen hat. Irgendwo scheint in Menschen tief drin zu sein, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig. Der Paulus, der hier predigt und damit sicherlich Vertrauen weckt, macht dann etwas Eigenartiges. Der sagt laut, ich weiß nicht, ob er ihn fast ein bisschen angefahren hat, er spricht das sehr deutlich aus: Steh auf, steh auf. Meine Lieben, das ist das, was mir meine Frau immer wieder sagen muss, wenn ich im Elend versinke. Steh auf. Du hast eigentlich gar keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Manche von euch kennen die Geschichte von Martin Luther, der wohl einen Hang zum Depressiven hatte, oft eine tiefe Traurigkeit. Und seine Frau Käthe hat sich, weil sie das Jahr für Jahr immer wieder mitmachen musste mit Luther, schwarz angezogen. Ja, ist denn da jemand gestorben? Ja, Gott ist gestorben, lieber Martin. So wie du den Kopf hängen lässt, jetzt mit meinen Worten, so wie du traurig bist, so wie du hoffnungslos bist, da scheint Gott gestorben zu sein, aber Gott ist doch nicht tot. Wie kann ich denn dann so den Kopf hängen lassen? Ich finde das so eine eindrückliche Geschichte von Luther, der so ein großer Gottesmann war und dem man deutlich sagen musste: Stell dich wieder auf deine Füße. Bleib nicht liegen ohne Kraft. Gott ist nicht tot. muss immer wieder hören, folge Jesus nach. Er hat dich gerufen in seine Nachfolge, so wie er die Jünger in den Evangelien gerufen hat. Komm, lass das hinter dir und folge mir nach. Und wenn Jesus das zu jedem von uns gesagt hat, dann gibt es doch nichts Schöneres, als das immer wieder zu machen. Und ich bin so froh, dass man nicht nur eine Ehefrau hat, sondern auch Geschwister hat, die einem das immer wieder sagen. Steh auf. Wir sollten das öfter zueinander sagen, gerade wenn es dem anderen nicht gut geht. Steh auf. Gott ist groß und es ist ein Gott, der Wunder tut. Und dieser Gott kann dich wieder aufrichten. Hier ist es tatsächlich ein Gott, der Wunder tut. Da sprang der Mann auf und ging umher. Da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es denn das heute noch? Gibt es das heute noch? Und bin auf diese Zeitschrift hingewiesen, DMG informiert, Deutsche Missionsgemeinschaft informiert. Und der Untertitel diesmal ist, ein Gott, der Wunder tut. Und da möchte ich uns jetzt etwas lesen. Aus Äthiopien. Es ist nicht von Hatepzion, die schon bei uns waren, sondern von einer Missionarin namens Ruth Weber aus Äthiopien. Überschrift wie bei Elia. Jeden Donnerstag finden in unserem Krankenhaus Bibelkleingruppen statt. Eine dieser Gruppen machte sich kürzlich auf, um einem unerreichten Volk eine Tagesreise entfernt von Jesus weiterzusagen. Gleich bei ihrer Ankunft im Dorf wurde ihnen deutlich mitgeteilt, dass sie unerwünscht seien. Es sei denn, es würde in den nächsten 24 Stunden regnen. Was für eine Herausforderung. Wenn es regnete, würden alle aus dem Dorf Jesus nachfolgen. Wenn nicht, hätte es ernste Konsequenzen für unsere Gruppe. Sie waren echt in einer brenzligen Lage. In der Region hatte es 3 Jahre nicht mehr geregnet. Würde Gott ihre Gebete erhören? Erst kürzlich las ich in der Bibel in 1. Könige 18, wie Gott seinem Diener Elia in einer ähnlichen Situation geholfen hat. Und auch bei uns erhörte Gott die Gebete seiner Kinder. Innerhalb der festgesetzten 24 Stunden begann es zu regnen. Das erste Mal nach 3 Jahren. Und wie aus Kübeln, sodass das Auto unserer Gruppe im Schlamm stecken blieb. Die Leute aus dem Dorf waren total verblüfft. Nach diesem sichtbaren Eingreifen Gottes wollten sie unbedingt mehr von Jesus hören. Das Team konnte offene Herzen unterrichten. 90 Personen standen zu ihrer Entscheidung und folgen nun Jesus nach. Voller Freude kehrte die Gruppe zurück und erklärte und erzählte, wie Gott auch heute Wunder tut. Ein Gott, der Wunder tut. Ich bin bis heute nicht mit der Frage fertig, warum wir hier keine solchen Wundern erleben. Aber was wir auf alle Fälle tun können, das ist uns informieren über einen Gott, der Wunder tut. Und auch wenn, gerade in der muslimischen Welt oder wie hier in Äthiopien. Und wir können uns mitfreuen. Auch das ist so glaubensstärkend, teilnehmen an dem, was Gott Großes tut. Und vielleicht doch Gott noch um mehr Wunder hier bei uns bitten. Ich kann mich irgendwo nicht damit abfinden, dass Gott in der muslimischen Welt Wunder tut, bis hin zu Totenauferweckungen und hier in Bonn nicht. Aber ich kann mich im Gebet danach ausstrecken. Und wenn das wirklich derselbe Gott ist, hier in der Apostelgeschichte und heute, Warum soll Gott nicht hier bei uns ein Wunder tun, um auf Jesus hinzuweisen? Das ist der Punkt dabei, um auf Jesus hinzuweisen. Nicht aus Sensationslust oder anderem. Wenn es schon nicht die großen Wunder sind, die wir so erleben, was ist denn mit den kleinen Wundern? Habe mich gefragt, sehe ich eigentlich noch die kleinen Wunder in meinem Leben? Zum Beispiel konkrete Lebensveränderung.
Ich muss von mir sagen, wenn ich nicht dieses auferlegt bekommen hätte, ob ich dann überhaupt den Weg zu Jesus gefunden hätte. Weil mir sonst die Welt zu sehr offen gewesen wäre, hätte ich da und da geschaut. Ja. Aber so musste ich durch meine Krankheit zurück und dann konnte ich den Weg da finden. Trotzdem deine Eltern doch mich dahin leiteten. Ich wollte erst nicht.
Ist das ein kleines?
Ich habe das erst sehr spät begriffen, innerlich. War äußerlich dabei, aber innerlich hat lange gedauert. Ja. Aber er hat mich so getragen. Aber das zu erkennen, brauchte eine sehr, sehr lange Zeit. Aber ich habe es erkannt.
Ist das ein kleines Wunder, dass du es erkannt hast, oder ein großes Wunder? Ein Riesenwunder. Ja. Mir geht es auch so, man versteht manches erst im Nachhinein. Und das ist so ein Wunder, gerade auch wenn Gott einem zeigt, wer er ist. Viele, viele kleine Wunder. Und es heißt in einem Lied, wir müssen sie nur sehen. Wir müssen sie nur sehen. Als die Menge sah, was Paulus getan hatte, fing sie an zu schreien und rief auf Lykaonisch: Die Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgestiegen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des Zeus vor der Stadt brachte Tiere und Kränze an die Tore und wollte zusammen mit der Volksmenge ein Opfer darbringen. Hermes, das ist der Wortführer, der Götterbote, wie er auch genannt wird. Und da Paulus das Wort führt, ordnen sie ihm Hermes zu. Der Barnabas, ja, das scheint die Macht im Hintergrund gewesen zu sein für diese Menschen. Er wird mit Zeus, dem höchsten Gott, gleichgesetzt. Und es gibt tatsächlich Zeugnisse, archäologische Zeugnisse aus dieser Zeit, wie dem Zeus genauso Opfer gebracht werden sollen, wie es hier fast geschehen wäre. Die sind ja dann kaum davon abzuhalten, das tatsächlich durchzuführen. Was für eine Reaktion. Da ist deutlich zu merken, von den Göttern, vom Himmel, von der unsichtbaren Welt, ist was auf die Erde gekommen. Da ist eine Kraft. Aber die Interpretation ist doch eine ganz, ganz andere. Wie sehr kann Gott in seinem Handeln auch verkannt werden? Verkannt werden. Wie sehr können Wunder, die geschehen, völlig anders interpretiert werden, als dass sie zum wahren Gott hinweisen? Das hat doch Jesus schon erlebt, oder? Ich lese uns mal aus Lukas 17. Da kommt Jesus in ein Dorf hinein und ihm kommen 10 Aussätzige entgegen. Diese Aussätzigen blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden, nämlich dem Samaritaner? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Da ist ein Wunder, aber Gott bekommt nur von einem die Ehre, und das ist der, der eigentlich gar nicht zum Gottesvolk gehört. Ein Fremder, ein Außenstehender, ein Ferner. Ich habe eine nächste Frage, die ich mir stellen musste. Bekommt denn Gott wirklich immer die Ehre für das, was er tut? In unserer Gesellschaft sind wir schnell dabei, man hat Gott scheinbar vergessen. Er ist höchstens noch schuld, wenn er etwas nicht verhindert. Siehe Paris im Januar oder was immer auch an Schwerem geschieht. Aber dass er mal für die viele Bewahrung die Ehre bekommt oder dass er für das Geschehen vor 25 Jahren, wann war das, 27. Januar, Befreiung des KZ Auschwitz, vor 70 Jahren, was habe ich jetzt gesagt? Ja, da wollte ich als nächstes hin, danke. Dass er dafür die Ehre bekommt, vor 25 Jahren Mauerfall, dass er dafür die Ehre bekommt, vor 25 Jahren die Befreiung Rumäniens und man könnte weitermachen, dass Gott dafür die Ehre bekommt, das ist kaum zu hören. Das ist kaum zu hören. Es ist noch genauso wie damals bei Jesus, es scheint noch genauso wie hier in Apostelgeschichte 14, man genießt die Wirkung, aber man bringt sie nicht mit Gott in Verbindung. Dabei wäre das Handeln Gottes so ein guter Hinweis auf ihn. Jesus sagt in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Geht's euch auch so, dass manchmal die guten Werke von den anderen noch nicht mal bemerkt werden? Geht's euch auch so, wenn die Werke bemerkt werden, dann werden sie aber nicht dem Vater im Himmel zugeordnet. Diesen Schritt von dem, was ich für Jesus, im Namen Jesus, in der Kraft Jesu, in der Liebe Jesu tue, hin, dass Gott die Ehre bekommt vom anderen, dieser Schritt scheint mir oft zu weit zu sein oder gar nicht möglich zu sein. Hier, Apostelgeschichte 14, müssen die ja fast gewaltsam erklären, dass das mit dem Opfer nicht gemeint war. Fast gewaltsam die Leute hinbringen zum wahren Gott. Das ist ein Stück weit wie ein Bild für heute, wenn ich tatsächlich einem anderen etwas Liebes tue, wie soll er den Bogen bekommen zu Gott? Das ist für mich eine offene Frage und da würde ich sehr gern mit euch auch danach mehr ins Gespräch kommen. Als die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk und riefen, Männer, was tut ihr? Auch wir sind nur Menschen von gleicher Art wie ihr. Wir bringen euch das Evangelium, damit ihr euch von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat und alles, was dazugehört. Das Missverständnis sitzt tief, haben Paulus und Barnabas etwas falsch gemacht. Die haben sicherlich nicht von Zeus geredet oder Sonstiges. Sie haben Evangelium von Jesus gepredigt. Gott hat es auch noch gesegnet durch eine Heilung. Und sie werden völlig falsch verstanden. Vielleicht hätte ich mich in der Situation gefragt, ob ich mich selber vielleicht zu sehr in den Mittelpunkt gestellt habe bei dieser Heilung. Aber im Text ist da auch kein Anzeichen. Habe ich durch mein Reden auf mich hingewiesen oder auf Jesus? Also hier ist das für mich unfassbar, wenn man das Wirken Gottes und die Worte Gottes durch so vollmächtigen Verkündiger wie den Paulus hört, dass man zu so völlig falschen Schlussfolgerungen kommt. Ich bin manchmal frustriert, sehr, sehr tief getroffen, wenn bei meinen Zuhörern etwas ganz anderes ankommt als das, was ich gesagt habe. Und ich den Eindruck habe, ich muss heute von was anderem geredet haben. Denn das, was bei manchen ankommt, also das habe ich weder gesagt noch gemeint und hoffentlich auch nicht irgendwo zwischen den Zeilen stehen gehabt. In der Verkündigung des Evangeliums, aber nicht nur in einer Predigt, genauso im Unterricht bei meinen Theologiestudenten, man wird manches Mal so falsch verstanden. So falsch verstanden. Ich kann das nur auf mich beziehen, denn das kann es nicht sein. Das ist verständlich. Aber die Bibel ist wenigstens benutzt, das ist gut. Es ist eine Gemeindebibel, das spricht für unsere Gemeinde. Diese Bibel wurde über die Jahre gebraucht. Das ist gut für eine Bibel. Hier am Wort Gottes kann es nicht liegen. Und es muss auch nicht am Verkündiger, am Lehrer liegen. Aber auch mir geht es so, wenn mir jemand etwas über Wort Gottes sagt, manches Mal lasse ich das nicht an mich ran. Und manchmal höre ich etwas anderes, als gesagt würde. Und viel zu oft höre ich etwas anderes, als Gott hier sagen möchte. Oder höre es nicht. Ich glaube, das ist das, was hier mit diesen Menschen geschieht. Es geht nicht um intellektuelles Verstehen, Kapieren, sondern es geht auch, ich muss diesen Gott mit seinem Wort an mich heranlassen und ich muss diese Anrede Gottes mich treffen lassen und ich muss mich davon packen lassen und ich muss mich auf den richtigen Weg bringen lassen. Und da tun sich nicht nur diese Leute hier in Lystra offenbar schwer. Wer hört gerne die Botschaft, bekehrt euch weg von den nichtigen Götzen, hin zum lebendigen Gott. Wer hört das schon gern? Du setzt auf das Falsche. Die Basis deines Lebens stimmt nicht. Da haben falsche Götter einen viel zu großen Raum in deinem Leben. Wer hört das schon gern? Solche Götzen werden im Alten Testament als Nichtse bezeichnet. Die sind einfach nichts. Die haben keine Macht, die können nichts. Und doch verlässt man sich darauf. Es heißt in Jeremia 11, wenn aber die Städte Judas und die Einwohner Jerusalems hingehen und zu den Göttern schreien, denen sie Opfer darbringen, dann werden diese zur Zeit der Not ihnen ganz gewiss nicht helfen. Das ist das Gottesvolk hier, das hingeht und anderen Göttern, Nichtsen, Opfer bringt und auf diese Nichtse setzt. Und gerade im Buch Jeremia immer wieder, wenn du das tust, sie werden dir nicht helfen können. Sie sind nur ein Stück Holz, das man in den Ofen wirft und was da alles an solchen Stellen kommt. Die taugen alles nichts. Am deutlichsten ist für mich Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, also den lebendigen Gott, hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben. Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Ist ja nicht unfassbar, was hier gesagt wird, oder? Jeder, der schon in Israel oder einem ähnlichen Land war, weiß, was es bedeutet, lebendiges Wasser. Wenn Wüste ist, wenn Dürre, Trockenheit, Wasserarmut bis hin zum Lebensbedrohlichen fast alle Jahre wieder ist und du hast eine Quelle, die so richtig sprudelt, lebendiges Wasser, was machst du dann? Du bleibst doch bei dieser Quelle, da geht doch keiner weg. Das ist doch unvernünftig, unsinnig. Keiner würde doch eine lebendige Quelle vertauschen mit einer Zisterne, in der man Wasser sammelt und dann ist das Wasser mehr und mehr abgestanden. Das schmeckt nicht mehr. Und dann hat diese Zisterne auch noch Risse. Das macht kein Mensch. Und ich musste mich fragen, Thomas, machst du nicht manchmal genau das? Dass du die Quelle lebendigen Wassers, die Quelle allen geistlichen Segens, die Quelle allen Heils verlässt und dir wieder selber irgendwelche Zisternen machst, wo das brackige, abgestandene Wasser noch nicht mal gehalten werden kann. Kommt das nicht immer wieder vor? Setzt ich nicht manchmal doch auf anderes, was gar nicht tragen wird? Ist es der Götze Mammon, Reichtum, Sicherheit auf materiellem Gebiet? Ist es die Ehre und das Ansehen? Ist es die Macht? Sind es andere Menschen? In den Tagen ist mir auch wieder bewusst geworden, wie berechtigt vor vielen Jahren die Frage eines Konfirmanden war an mich. Da war ich frisch verheiratet. Thomas, wen hast du lieber? Deine Ehefrau oder Jesus? So 14-Jährige sind manchmal schon eine Herausforderung. Ja, selbst ein Mensch, der ihm ganz, ganz nahe steht, kann ein Stück weit zu einem Ersatz werden, auf den ich baue. Aber wir kennen die Quelle lebendigen Wassers. Dann schlägt die Stimmung hier um und das werde ich das nächste Mal in einer Woche dann ausführlicher weiter behandeln. Da heißt es in Vers 19 von Antiochia und Ikonion kamen Juden und überredeten die Volksmenge und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus in der Meinung, er sei tot. Als aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am anderen Tag zog er mit Barnabas nach Derbe weiter. Das ist der Paulus, der am Anfang unseres Textes gesagt hat, steh auf. Und jetzt liegt er selber da. Und er steht auf. Habt ihr verstanden, wie dieser Mann aufstehen kann? Gesteinigt. Und am nächsten Tag weiterzieht. Von Lystra nach Derbe sind es ungefähr 100 Kilometer. Also er hat ihn nicht an einem Tag zurückgelegt wahrscheinlich, aber ich hätte am nächsten Tag, ich wäre noch nicht mal an dem Tag in die Stadt zurückgegangen. Ja. Was für eine Kraft gibt ihm Gott? Was für ein Wunder tut Gott an der Stelle und bestätigt seinen Apostel? Da möchte ich gerne nächstes Mal mit uns weiter drüber reden. Ein Gott, der Wunder tut, große und kleine Wunder, ein Gott, der einfach alles kann und ein Gott, der auch einen, der von Geburt an gelähmt war und nie gehen konnte und der ohne Kraft da lag, nicht nur heilen kann, sondern ein Gott, der wirklich mit diesem Mann beginnt, Beziehung einzugehen und dieser Mann beginnt, an Jesus zu glauben. Ist das nicht wirklich ein Wunder? Und ist das nicht ein Wunder, das viele von uns immer wieder erlebt haben? Ein Gott, der Wunder tut. möchte gerne mit euch zusammen mit Gott reden. Lasst uns aufstehen zum Gebet und Gott loben und preisen für die vielen, vielen Wunder, die er in unserem Leben schon getan hat. Ich mache den Abschluss.